Wir haben eigentlich immer versucht, mit den Leistungserbringerverbänden als auch mit den Krankenkassen gerne gemeinsam Gespräche zu führen. Und wir haben auch überhaupt keinen Grund gesehen, es überhaupt auf irgendeine Diagnosekranz einzugrenzen. Und sehen eigentlich die Möglichkeit oder die medizinische Anforderung, die sich ergeben kann, selber über die Therapie aus ärztlicher Sicht zu entscheiden, mit der Vorgabe bedient, dass ich im Zweifelsfall auf die Blankoverordnung verzichten kann.
UP Podcast. Nachgefragt. Hallo und frohes neues Jahr. Wie schön, dass du wieder UP Podcast hörst. Die Blanko-Verordnung in der Ergotherapie und der Physiotherapie bietet TherapeutInnen tolle Chancen und schafft Transparenz. Davon ist Julius Lehmann, der Leiter für veranlasste Leistungen bei der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, überzeugt. Er hat sich beim 6. SHV-Therapiegipfel in Berlin im November entsprechend positiv über die Blanko-VO geäußert. Für Lehmann hat sie das Potenzial, die neue Regelversorgung zu werden. Bleib dran, dann erfährst du, warum.
Herzlich willkommen, ich bin Ralf Buchner und freue mich heute über meinen Gesprächspartner Julius Lehmann aus Berlin. Hallo, Herr Lehmann.
Hallo.
Und Julius Lehmann ist, und korrigieren Sie mich, wenn ich es jetzt falsch wiedergebe, der Chef in der KBV für veranlasste Leistungen.
So kann man das sagen, genau.
Genau. Und zu veranlassten Leistungen gehört bei der KBV eben auch die Heilmittel. Und in dieser Rolle hat Julius Lehmann, den auch viele schon kennen, weil wir, glaube ich, schon öfter mal Gespräche geführt haben, in dieser Rolle als der Zuständige für veranlasste Leistungen haben Sie teilgenommen am Therapiegipfel im November in Berlin. Da haben Sie auf dem Podium gesessen.
Das stimmt, kann ich bestätigen. Hat großen Spaß gemacht.
Das hat man gemerkt. Und der Höhepunkt Ihres Spaßes war, als Sie sozusagen kopfschüttelnd sagten, ey Leute, warum nutzt ihr diese Blanko-Verordnung eigentlich nicht? Was sind eure Probleme damit? Also Sie haben es noch irgendwie was mit Weltfrieden gesagt. Wissen Sie es noch?
Nicht mehr genau. Wahrscheinlich kommt es im Laufe der Aufnahme, dann kriegen wir das bestimmt noch irgendwie
Also
nochmal
ich meine es
dargestellt.
gehört zu haben, man muss den Ball ins Tor schießen, wenn man davor steht und nicht darüber nachdenken, wie man die Weltmeisterschaft gewinnt. Und das war so ein bisschen sozusagen die Überraschung aus ärztlicher Sicht oder auf Seiten der Ärzte, dass es Heilmittelfachbereiche gibt, in diesem Fall die Logopädinnen, die sagen, wir wollen keine Blanko-Verordnung haben, wir wollen lieber gleich den Direktzugang. Und da guckten sie und sagten, warum wollt ihr das nicht? Das fand ich sehr.
Ich habe es wieder. Ich glaube, es ging um so utopische Forderungen, die zwar sich gut anhören, aber in gewisser Weise eine gewisse unrealistische Erreichungsgrad haben, nämlich wie der Weltfrieden, dass man natürlich die ganze Zeit den Direktzugang fordert, aber irgendwie das, ja, ich denke, die notwendigen Learnings, die ich in der Blanko-Verordnung auch tue und aber auch irgendwie den Nachweis dann erbringe, genau mit dieser Verantwortung, und darauf guckt auch die Politik, diese Verantwortung, und auch die Krankenkassen gucken darauf, haben die ja bestätigt, ne? Mit dieser Verantwortung eben auch gut umzugehen, auch wirtschaftlich irgendwie umzugehen, ist das so sicher der wichtigere Schritt. Sie wissen auch, aus KBV-Sicht sind wir jetzt keine Fürsprecher von einem Direktzugang, weil aus unserer Sicht das Ganze unterm Strich aller Voraussicht nach einen größeren Transaktionskosten mit sich bringt, indem ich irgendwie ja die Koordination ja auf der ärztlichen Seite liegen soll. Also differenzialdiagnostisch, von der Ausbildung her hat er eben die Kompetenz, genau das einzuschätzen, woran es liegt und in welchen Leistungsbereichen oder mit welchen Leistungen zulasten der GKV eben der Patient am besten versorgt ist. Und wenn diese Koordination wegfällt, weil der Patient selber zum Therapeuten geht, dann stellt sich ja die Frage, wer ist denn jetzt nun im Koordinierungs-Driver Seat? Und von daher hätte ich gedacht, dass genau diese Aufgabe doch kompetenzorientiert ganz gut beim Arzt liegt. Aber alle Details im Rahmen der Ausführung und auch der Entscheidung der tatsächlichen Heilmitteltherapie, die muss nicht so krampfhaft, streng und detailistisch definiert werden, wie es heutzutage der Fall ist.
Okay, also jetzt haben Sie sozusagen gerade die Argumente geliefert, die gerade von Logopädenseite angeführt werden. Die sagen nämlich, hey, wenn wir uns erstmal auf die Blanko-Verordnung eingelassen haben, dann werden wir mit Brosam abgespeist und wir wollen die Koordination machen, weil wir das Gefühl haben, dass die Ärzte da die falschen Ansprechpartner sind. Nun wollte ich gar keine Diskussion über Direktzugang starten. Da haben wir sicherlich unterschiedliche Sichtweisen, wahrscheinlich können wir uns da auch auf einen Konsens einigen. Und ich habe es auch wahrgenommen, dass die Bundesärztekammer auch in der Corona-Zeit mal gesagt hat, wir sind dem Thema Direktzugang von Heilmittelerbringern auch, stehen wir offen gegenüber, kein Thema. Und wir erleben ja auch, dass wir Gebiete haben, in denen es gar keine Ärzte mehr gibt, die Heilmittelverordnung ausstellen können, wo einfach keine Hausärzte mehr sind und man sich schon die Frage stellen muss, okay, wie kriegt man eine Versorgung da auf die Strecke? Also insofern glaube ich, dass das einfach demografisch sich irgendwann entwickeln wird. Aber nochmal zurück zum Thema Blankoverordnung. Der Gesetzgeber hat das 21 umgesetzt, dass man Blankoverordnung machen kann. Also dass die Details, die Intensität der Verordnung durch die, oder die, der Behandlung durch die Therapeuten geregelt werden kann. Dann hat es irgendwie 3 Jahre gedauert, bis im April die Ergotherapeuten gestartet haben und jetzt im November dann die Physiotherapeuten. Und da taucht natürlich die Frage auf, was ist das Problem bei der Blanko? Also warum dauert das sowas so lange? Denn eigentlich würde man ja denken, das geht viel schneller. Haben die Ärzte da interveniert und gesagt, oh nee, wir sind nicht einverstanden mit der Blanko-Verordnung, oder trifft sie diesmal keine Schuld?
Ich glaube, es ist ganz das Gegenteil. Wir haben eigentlich immer versucht, die Leute anzutreiben und sowohl versucht, mit den Leistungserbringerverbänden als auch mit den Krankenkassen gerne gemeinsam Gespräche zu führen. Und wir haben auch überhaupt keinen Grund gesehen, das überhaupt auf irgendeine Diagnosekranz einzugrenzen und sehen eigentlich die Möglichkeit oder die medizinische Anforderung, die sich ergeben kann, selber über die Therapie aus ärztlicher Sicht zu entscheiden, mit der Vorgabe bedient, dass ich im Zweifelsfall auf die Blankoverordnung verzichten kann. Und mit dieser Veto-Möglichkeit, was ich eben medizinisch ziehen kann, habe ich ja alle Möglichkeiten. Von daher wüsste ich nicht, warum aus ärztlicher, medizinischer Sicht man das so streng eingrenzt, wie es jetzt passiert ist.
Das heißt, KBV sagt, wir können die Blankoverordnung für alle Diagnosen öffnen, die laut Heilmittelrichtlinie verordnungsfähig sind. Und wir würden uns einem Einzelfall vorbehalten, im konkreten Einzelfall, dass der Arzt sagt, okay, da will ich jetzt mal keine Blankoverordnung ausstellen. Das heißt, Blankoverordnung als Regelversorgung der Heilmittelrichtlinie.
Und das schon eine ganze Weile.
Ja, okay. Aber wenn die KBV doch dafür ist, dass es Blankoverordnung für alle Diagnosen gibt, und Sie mit allen gesprochen haben, dann wissen Sie ja auch, warum das nicht zustande kommt und woran es liegt, dass wir nicht da vorankommen.
Ja, ich fange mal bei den Therapeuten an. Ich denke, aus Therapeutensicht ist es ungewohnt, mit der Freiheit dann dir auch die neuen Verantwortungen mit Blick auf die wirtschaftliche Verantwortung zu tragen. Es ist so, dass im vertragsärztlichen Bereich oder in der alten Welt, in der es Einzelleistungsabrechnung der Therapeuten gab, hat ja der Arzt mit seiner Verordnungsentscheidung dafür gehaftet, dass er im Zweifelsfall, ja, wenn er mehr als seine Fachgruppe verordnet hat, dann dort auch wirtschaftlich haften muss und musste sich im Zweifelsfall erklären, warum er eben mehr verordnet hat als andere Kollegen in seinem KV-Bereich. Mhm. Eine vergleichbare, also man kann gar nicht sagen vergleichbare, aber es gibt eine Art von wirtschaftlicher Haftung, jetzt auch im Bereich der Blankoversorgung. Darauf kommen wir vielleicht auch nochmal zurück. Aber ich denke, dass das ein Hemmschuh ist, der ungewohnt ist. Ja, man war es vorher gewohnt. Ich habe da kein Risiko. Ich muss nur darauf achten, dass alles richtig ausgefüllt ist und jedes Kreuzchen und jeder Buchstabe und jedes Pünktchen richtig gemacht ist. Dann war garantiert, dass ich das abrechnen kann. Mhm. Ja, und jetzt habe ich andere Herausforderungen und muss eben auch mich in bestimmte Ampelphasen mal orientieren und muss da eben gucken, dass ich da richtig im Lot liege. Aber das ist sicher ungewohnt und war auch aus Sicht der Leistungserbringer erstmal ungewohnt und man muss das auch erstmal nachvollziehen und dann auch die Anforderungen der Krankenkassen, die in solchen Verhandlungen doch einen gewissen Raum einnehmen, bestimmt erstmal ventilieren, sodass diese Verhandlungen, die haben ja jahrelang gedauert. Mhm. Ja? Aus Sicht der Krankenkassen gibt es den Hemmschuh, dass sie natürlich Sorge haben, dass diese Freiheit der Therapeuten in dem Maße genutzt wird, dass sich im Vergleich zur Regelversorgung, wie ich sie heute habe, im Endeffekt eine höhere Leistungsinanspruchnahme provoziere. Und da musste man eben auch sich Instrumente überlegen oder haben sich über Instrumente überlegt, wie sie das verhindern oder zumindest eindämmen oder irgendwie regeln wollen. Und dieser Weg dahin, ich glaube, das war das größte Hindernis, überhaupt zu Vereinbarung zu kommen. Dann lag es auch daran, dass der Gesetzgeber das irgendwann zwischendurch von einer Pflicht zu einem freiwilligen Modell gemacht hat, nachdem sich alle Beteiligten, und zwar beteiligt im Sinne von Leistungserbringer, Therapeuten und Krankenkassen, auch genau darüber beklagt haben und hier auch einen Zuspruch beim Gesetzgeber gefunden haben, der diesen Zwang in jedem Leistungsbereich mit jeder Krankenkasse irgendwie zu kontrahieren auch deutlich entkräftet hat und entschärft hat.
Nehmen wir mal die Angst vor der Wirtschaftlichkeit. Bei Ärzten läuft es ja so, dass die irgendwie im Folgequartal eine Nachricht darüber kriegen, ob sie mehr oder weniger verordnet haben, wenn es nach Durchschnittswertgeschichten geht. Es gab auch Richtgrößen. Es gibt verschiedene Verfahren, wie man Wirtschaftlichkeitsprüfungen macht. Aber das Verfahren bei den Ärzten war in der Regel so, dass sie irgendwann am Ende des Jahres einen Schrieb bekommen haben, wo drin steht, du hast zu viel Heilmittel verordnet und deswegen begründe das mal. Und wenn du es nicht begründen kannst, musst du zahlen. So, das ist jetzt die ganz vereinfachte Variante. Nicht, dass die Ärzte viel hätten zahlen müssen. Faktisch dürften das keine 1% der Ärzte gewesen sein, die irgendwas gezahlt haben. In Summe. Aber die Angst und das unangenehme Gefühl war groß, oder?
Genau, also zum einen das und man muss ja sagen, also man muss unterscheiden. Was am Ende, ganz am Ende rauskommt, das ist sicher ein verschwindend geringer Prozentsatz, der eigentlich nicht ins Gewicht fällt. Ja, aber es werden schon Tausende von Ärzten jedes Jahr in Prüfverfahren einbezogen. Die werden angeschrieben. Und es gibt dann auch entsprechende Schreiben, die ihnen dann darstellen, wie viel sie überschritten haben. Und da lässt sich relativ schnell ableiten, wie viel vermeintliche Schulden ich jetzt hätte oder Regresse ich jetzt bekommen könnte, die dann schon in existenzbedrohender Größe ausfallen. Das spricht sich an in Qualitätszirkeln, in Stammtischen, in Praxisgemeinschaften, MVZs sehr schnell rum, womit das Thema allgegenwärtig ist. Also das Thema Wirtschaftlichkeitsprüfung, Regresse, existenzbedrohende Regresshöhen sind ein allgegenwärtiges Damoklesschwert, was auch sich so weit rumspricht, bis zu den Medizinstudierenden und wenn in den alljährlichen Befragungen, die wir durchführen, rauskommt, dass es eigentlich eine der Top 3 Niederlassungshemmnisse ist das Thema Regresseangst.
Echt?
Also obwohl es, sage ich mal, hinten so wenig rauskommt, ist es trotzdem so ein Riesenthema, weil es aber für diese vielen tausenden Ärzte, die dann in Prüfungen kommen, auch Arbeit macht. Ja, die müssen sich dann da rechtfertigen. Und mitunter können sie es eben, weil sie diese Verfahrenskriterien gar nicht alle so beherrschen, gibt es dann einen erstinstanzlichen Spruch, der irgendwie einen Regress festsetzt. Dann gibt es nochmal einen Beschwerdeausschuss. Viele kommen dann da auch raus, weil sie da nochmal genau darstellen können, was ihre medizinischen Besonderheiten sind, weswegen sie so sehr von der Fachgruppe abweichen. Aber das Thema ist einfach groß und es ist sehr angstbesetzt, weswegen eben genau es zu auch großen Verwerfungen kommt. Vielleicht kommen wir da noch zu. Aber
ich glaube, dass wenn jetzt das zu den Medizinstudenten rumspricht, spricht es sich auch zu den Leistungserbringern im Heilmittelbereich rum. Und da könnte ja auch die Angst herkommen, oh Gott, jetzt muss ich die Verantwortung für die Wirtschaftlichkeit übernehmen. Und dann bin ich genauso angstbesetzt, wie ich das von den Ärzten erlebe, die mir ständig sagen, ich kann nicht mehr verordnen, ich habe kein Budget mehr, alles katastrophal, ganz schrecklich. Das ist eine Dauerschleife, die man da hat. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die Leistungserbringer sozusagen die Angst der Ärzte mit übernommen haben, schon im Vorwege und deswegen dann auch sehr skeptisch waren. Dabei ist das Verfahren, was die Heilmittelerbringer jetzt bekommen haben, ja eigentlich ziemlich cool. Würde ich mal sagen. Oder wie sehen Sie das? Wir können das mal kurz erklären. Also Heilmittelerbringer können eine bestimmte Anzahl von Heilmittelleistungen erbringen. Und wenn sie ihre grüne Ampel verlassen, also eine Phase machen, wo sie mehr Verordnungen, als man annimmt, dass man üblicherweise brauchen würde, macht, dann gibt es 9% Abschlag. Aber das ist dann auch alles. Mehr kann nicht kommen. Und man kann so viel 9% Abschlag machen, wie man Lust hat. Das hat keine weitere Auswirkung, außer dass man 9% weniger hat. So. Also gibt es jetzt den gleichen Grund, bei den Therapeuten so viel Angst zu haben, wie die Ärzte das haben, oder ist das ein besseres Verfahren für die Wirtschaftlichkeitsprüfung?
Also ich hatte es schon beim Therapiegipfel gesagt, ich hatte, glaube ich, alle beglückwünscht zu diesem wirklich tollen und fairen und transparenten Verfahren, weil bei den Vertragsärzten ist es genau das Gegenteil. Da ist es so, dass ich 2 Jahre später, nachdem ich Verordnung ausgestellt habe, dann von Prüfungsstellen angeschrieben werde und eben auch während des Verordnungszeitraums keine Wasserstandsmeldung habe. Manche Praxisverwaltungssysteme haben da was implementiert, aber oft ist es so, dass ich zum Beispiel, wenn ich Durchschnittswerteprüfung habe, stehen die Prüfgrößen, die Durchschnittswerte der Fachgruppen mir erst im Nachhinein fest. Ich kann mich zwar orientieren an dem, was vorher war, aber es ist maximal intransparent und zum Zeitpunkt der Verordnung habe ich in der Regel überhaupt keine Kenntnis. Das System, sowas aufzubauen, wäre auch sehr komplex, ist mit viel Programmierung verbunden. Programmierer sind teurer, wer muss es bezahlen, die Vertragsärzte selber. Also ist alles äußerst unbefriedigend, intransparent. Und ich sage mal, im Heilmittelbereich ist es genau das Gegenteil. Ich sehe zum Zeitpunkt der Leistungserbringung, wo bin ich auf der Ampel-Range. Ne? Ich kann es super steuern, es ist maximal transparent und es ist auch von der Refinanzierung, wenn man das mal positiv bezeichnen will, absolut fair, weil ich sag mal, gut geführte Praxen machen wahrscheinlich selbst mit 9% Abschlag noch eine Marge.
Ja, logisch.
Also das heißt, Selbst das ist jetzt, glaube ich, nicht auf keinen Fall existenzbedrohend. Von daher, es ist transparent, es ist nachvollziehbar, ich kann es gut steuern und selbst wenn ich überschreite, kann ich das irgendwie wahrscheinlich noch irgendwie handeln. Von daher, also tolles System, toll, dass sie, muss man sagen, haben sich die Leistungserbringerverbände da mit den Kassen auch wirklich was Tolles geeinigt. Jetzt muss es natürlich auch noch irgendwie bei den Krankenkassen so wahrgenommen werden, dass es trotzdem so weit steuernde Wirkung hat, dass, wie hat der Kollege beim Therapiegipfel gesagt, man nicht die ganze Zeit an der roten Linie, was die Menge betrifft, arbeitet. Ich glaube, er meinte, dass da die verordnungsfallbezogenen Mengen nicht immer, ich sag mal, am Maximalwert sich orientieren, sondern vielleicht auch in dem Durchschnittswert, wie man es heute gewohnt sind. Weil so viel, wie man pro Fall abrechnen kann, das ist ja nicht der Durchschnitt. Ne? Diese 18 Einheiten, wenn wir das nur so als Beispiel nehmen, 6 mal 3, das ist ja nicht der Durchschnitt, wahrscheinlich zwischen 10 und 12.
Naja, gut, das, also was natürlich passiert, dass man natürlich auch wirtschaftlich und auch therapeutisch Optimierung macht. Das machen Ärzte genauso, das kennen sie. Man muss ja schon gucken, dass man seinen Patienten gerecht wird und auch seine eigene Wirtschaftlichkeit. Da muss jeder seine Interessen vertreten. Aber halten wir mal fest, also das Wirtschaftlichkeitssystem, wie es bei den Leistungserbringern im Heilmittelbereich umgesetzt worden ist, ist etwas, was sie aus KBV-Sicht durchaus neidvoll sehen und sagen, hey, wenn wir das hätten, hätten wir das Leben für unsere Ärzte leichter, ne?
Ich muss aufpassen, was ich sage, weil wir ja uns ein vehementer Gegner von Wirtschaftlichkeitsprüfungen sind. Jetzt ein Leitsystem hierzu, so, aber wenn ich mich aussuchen müsste, dass unser System oder das der Leistungserbringer, dann würde ich ganz klar sofort den Bereich wechseln.
Jetzt haben die Krankenkassen, also haben sie gesagt, die Krankenkassen waren auch nicht so begeistert an einer Blankoverordnung dran, weil die Leistungsausweitung befürchten. Das verstehe ich natürlich überhaupt nicht, weil wir haben Fachkräftemangel ohne Ende. Wo sollen denn die Mehrleistungen herkommen? Also wir haben nicht genug Ärzte, die verordnen können, und wir haben nicht genug Therapeuten, die es abarbeiten können. Wo kommt denn die Angst vor der Mehrleistung her?
Dann
Die
bin ich
Gründe
vielleicht
waren
der
gar
falsche
nicht.
Ansprechpartner. Ich weiß es. Ich habe keine Ahnung. Und das ist auch unsere, wäre auch unsere Rechnung, ne? Ich habe ja gar keine Kapazitäten, die die irgendwie bedienen können. Muss man natürlich dazu sagen. Ich glaube, die Statistiken sprechen schon davon, dass ich einen Zuwachs von therapeutischen Kapazitäten habe über die letzten Jahre. Ich habe aber natürlich auch einen steigenden Bedarf, muss man sagen, ne? Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das nur Köpfe sind, die dann natürlich aber in Vollzeitäquivalenten was ganz anderes darstellen, weil ja auch die Tendenz der nicht mehr 50, 40 Stunden Arbeit sicher sich auch im Bereich der TherapeutInnen sicher etabliert haben dürfte oder auch diese Tendenzen entwickelt. Das ist völlig natürlich und auch der Zeit sicher geschuldet. Daher würde ich sagen, ich wüsste es auch nicht, wo da die ganz, ganz großen Sorgen sind. Was man vielleicht ihnen zugute halten muss, vielleicht kümmern sie sich auch um alle ihre Versicherten, sodass sie nicht möchten, dass jetzt der einzelne Versicherte überdurchschnittlich viele Leistungen bekommt, einfach weil es einfacher ist und ich schon da ich schon die Verordnung habe, sondern dass alle ihre Leistungsbedarfe irgendwie abgedeckt wissen sollen und nicht eben Einzelne dann noch länger auf Termine warten. Vielleicht ist das der Grund. Aber auch da, finde ich, hat die Blanko doch ganz tolle Steuerungsmöglichkeiten. Ne? Ich kann doch dann als Leistungserbringer eben genau entscheiden. Und das ist ja der Vorteil. Braucht der jetzt hier 6? Nee, braucht der gar nicht. Der kommt mit 3 wunderbar aus. Der ist so kompetent, der hat mit den 3 Therapieeinheiten das ganze Eigenübungsprogramm schon selber verinnerlicht. Dann kommt der irgendwie, ja, sagen wir mal, kann ich längere Behandlungspause machen? Dann kommt der nach 5 Wochen nochmal wieder. Gucken wir nochmal an. Alles gut, dann ist er effektiv mit 4 Einheiten raus und habe aber noch viel mehr Ressourcen, Kapazitäten, Zeit für die wirklich schweren Fälle, die ich vielleicht so nur einmal die Woche irgendwie sehen konnte, was aber vielleicht gar nicht gerechtfertigt gewesen wäre. Also ich sag mal, ich kann viel besser auch meine therapeutische Expertise doch dann dem Einzelnen irgendwie zukommen lassen. Von daher sehe ich da so viel Potenzial, auch wirklich noch besser zu behandeln.
Hatten wir den Fall, dass die Logopädinnen und also auch einer der Physioverbände sagte, ah, wir wollten eigentlich auch keine Blankoverordnung, weil wir lieber Direktzugang gehabt hätten. Und die Logopädinnen haben ja gesagt, wir wollen auf keinen Fall Blankoverordnung, wir wollen gleich den Direktzugang. Sie sind ja Interessenvertreter der Ärzte, die obersten Interessenvertretung der Ärzte auf Bundesebene, der Kassenärzte auf Bundesebene. Ist das eine schlaue Strategie für ein zu erreichendes Ziel, das nicht mitzunehmen, was man jetzt so auf der Straße liegen hat?
Also ob das jetzt ein schlaues Ziel ist, ich denke, die sich über diese Positionierung Gedanken gemacht haben, die das dafür entschieden haben, die Blanko zunächst nicht zu bedienen, sondern den Direktzugang weiterhin zu fordern. Ich würde nicht unterstellen, dass es nicht schlau ist, aber ich würde es anders machen. Das fand ich auch interessant oder auch bemerkenswert in dem Therapiegipfel, dass doch eigentlich unisono die Chancen der Blanko-Verordnung mit Blick auf Bürokratieentlastung doch als immens gesehen worden. Es gibt ja wohl noch in den einen oder anderen Fällen auch Fehler oder ich sag mal abweichende Unterschiede in Bezug auf Häufigkeit und Frequenz, also Menge und Frequenzen. Die gebe ich nicht mehr vor, gebe die Heilmittel nicht mehr vor, auch wenn der, ich sag mal, Entscheidungskorridor im Bereich der Logopädie natürlich überschaubar ist, ist doch aber in Bezug auf Menge und Frequenz durchaus eine Flexibilisierung, eine Flexibilität gegeben, die ich so sonst nicht hätte. Auch Behandlungspausen einzuräumen sind größer. Verordnungsfehler, wenn auch sicher im geringen Umfang, aber auch die würden wegfallen. Also es gibt durchaus Vorteile, die ich bei der Blanko auch im Logo-Bereich sehe. Und wenn ich dann mir die beiden Bereiche, die es jetzt gibt, anschaue, da waren auch höhere Vergütung mit verbunden. Und wenn ich eben dieses mehr an Einfluss auf die Versorgung, die ich ja dann auch habe, das ist ja auch eine, ja, das ist ja auch was, was irgendwie anscheinend nicht gesehen wird von dem einen oder anderen Verband. Es war auch, so habe ich jedenfalls den Spirit empfunden, klar, dass das Potenzial hat, die neue Regelversorgung zu werden, die Blanko-Verordnung. Und jetzt, wenn man sich links und rechts umschaut, da wo der Direktzugang schon Einzug gehalten hat, ist der Direktzugang nicht die Regelversorgung. Und zwar nirgendwo. Also eine echte Regelversorgung. Das ist oft durch Selbstzahler oder in völlig anderen finanzierten Systemen durchaus eine Option, die aber gar nicht diesen Massenstellenwert hat, wie er dann hier von dem einen oder anderen suggeriert und proklamiert wird. Und damit ist es auch völlig utopisch. Und damit sind wir wieder bei dieser Weltfriedensvergleich, völlig utopisch, das jetzt voranzuschieben und alles andere sozusagen wegzuwischen und sagen, ich will nur den Direktzugang. Und das ist das Heil, in dem ich mich dann sehe. Von daher finde ich es ein bisschen traurig, dass das da noch nicht gesehen wird. Aber ich habe gehört und auch wahrgenommen, dass es unterschiedliche Meinungen im Bereich der Logopädieverbände gibt. Vielleicht finden die ja noch zueinander. Ich wünsche es Ihnen jedenfalls sehr.
Hauptsache, man bleibt im Gespräch. Wenn wir die Blanko-Verordnung hätten, dann wäre es ja auch einfacher, Verordnung rauszustellen, weil man nicht mehr so viele kleine bräuchte, sondern man hätte dann 16 Wochen abgedeckt in der Versorgung und dann hätte man nicht dieses kleinteilige, ich muss für jede drei Verordnungen dann zum Orthopäden latschen. Das wäre ja
Ja,
auch.
das ist auch ein relevanter Aspekt, den ich jetzt nochmal in die positive Argumenteliste nochmal mit aufnehme. Ja, vielen
Ja,
Dank.
genau. Also, Herr Lehmann, vielen Dank für Ihre Überlegungen zu der Blanko-Verordnung. Vielen Dank für die Hintergrundinformation. Ich hoffe, wir konnten den Kolleginnen und Kollegen ein bisschen Angst vor der Blanko-Verordnung nehmen. Und wenn Sie weiter Unterstützer Blanko-Verordnung für alle Diagnosen sind, dann würde mich das sehr freuen. Vielleicht kriegen wir es ja hin, das in die Regelversorgung übernehmen zu können, damit das Leben auch bürokratievermeidungsmäßig einfacher wird für alle Beteiligten, für die Ärzte, für die Patienten und für die Therapeutinnen.
Danke. Bis bald.
Bis bald.
Ciao,
Ciao.
ciao.
Das war OP Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sprechen hier über Praxismanagement, Praxisalltag, über Teamführung und über Fragen zur Zukunft der Heilmitteltherapie. Immer donnerstags kannst du eine neue Folge hören, dort, wo du deine Podcasts am liebsten hörst. Folg uns und teil uns auf Instagram oder Facebook und hinterlasse uns deinen Kommentar und deine Bewertung. Bis zum nächsten Mal.